NDR Info. Echo des Tages.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop.
Es ist das Zitat des Tages. Amtsinhaber Donald Trump erklärte sich zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl, obwohl der Ausgang der Wahl weiter offen ist, und er fordert, die noch immer laufende Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen, kündigte an, dafür vor den obersten Gerichtshof zu ziehen. Ein nie dagewesener Bruch der Regeln, historisch ohne Beispiel, so der CDU-Europaabgeordnete Gahler heute in Brüssel, und Vizekanzler Scholz von der SPD ermahnte den amtierenden US-Präsidenten, den Präsidenten der ältesten Demokratie der Welt, von Berlin aus, dass eine Wahl dann beendet sei, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Nur zwei von vielen Reaktionen zur US-Wahl, unserem Schwerpunktthema in dieser halben Stunde. Wir berichten aus den USA, aus Berlin und Brüssel, Moskau und Peking und schauen auch auf die Reaktionen an den Börsen. Mein Name ist Ulrike Heckmann und wir schalten jetzt erst einmal nach Washington zu unserem Korrespondenten Sebastian Hesse. Herr Hesse, wie ist der Stand der Auszählung? Es hat sich ja heute am Tag noch mal einiges verschoben.
Ja, so einen eindeutigen Stand kann ich ihn immer noch nicht nennen. Und ich fürchte auch, da werden wir uns ein wenig gedulden müssen. Aber es gibt so kleine Verschiebungen, beispielsweise, dass der Staat Maine jetzt doch eindeutig an Joe Biden gegangen sind. Das sind aber nur 4 Wahlmännerstimmen. Das hat ihn ein kleines Stückchen nach vorne geschoben, aber nicht sehr weit. Also die 270, auf die seine Kampagne kommt, seine Wahlhelfer haben das heute vorgerechnet, dass wenn man dieses und jenes und diese Entwicklung zusammennehme, dann würde es ultra knapp auf die nötigen 270, keinen einzigen Wahlmann mehr, aber immerhin, das hätte ja dann geklappt, dass man auf diese Zahl kommt. Das ist ein bisschen noch Wishful Thinking mit eingerechnet. Nein, unterm Strich muss man sagen, es wird weiter ausgezählt. Die Drohungen von Trump haben da keinen Effekt gehabt, aber ein ganz klares, eindeutiges, zuverlässiges und auch gerichtsfestes Ergebnis ist noch nicht in Sicht.
Wie reagierte denn das Lager um Trumps Herausforderer Biden, als Trump sich zum Wahlsieger erklärte?
Erfrischend gelassen, muss man sagen. Ich glaube, viele sehen es auch als Zeichen der Nervosität. Trump sah diese guten Zahlen für ihn eintrudeln und er hat ja auch wesentlich besser abgeschnitten, als die Umfragen das vorausgesagt haben, und dann kamen auf einmal doch wieder Zweifel auf und er hat eben reagiert, wie Trump reagiert. Er hat um sich geschlagen, mit dieser Klage gedroht, aber ob diese Klage überhaupt formuliert worden ist, ob sie schon eingereicht ist, überhaupt je eingereicht wird, das weiß man alles nicht. Die Staaten, wie gesagt, lassen sich davon nicht einschüchtern oder beeindrucken. Es wird weiter ausgezählt.
Sie haben eben erwähnt, Trump hat mehr Stimmen offenbar geholt, als das erwartet worden war. Gibt es da schon erste Analysen, warum das so ist?
Ja, es ist ja das zweite Mal, muss man sagen, dass die Demoskopen die eigentlichen Wahlverlierer sind. Auch vor 4 Jahren war das ja so, dass bis zum Wahlabend ein deutlicher Sieg von Hillary Clinton prognostiziert wurde. Und jetzt, Sie haben es ja selber oft genug auch berichtet, haben wir seit Wochen darauf hingewiesen, dass Joe Biden landesweit in den Umfragen führt. Zum Teil wurde behauptet, so weit führt, dass er eigentlich uneinholbar war. Da sprachen die Zahlen des gestrigen Abends doch eine ganz andere Sprache. Ja, es gibt kleine Hinweise, aber man muss das eben doch auswerten. Das Trump-Lager ist schwer zu greifen. Er schafft es ja immer wieder, Menschen an die Wahlurne zu bringen, die traditionell lange, vielleicht überhaupt noch nie gewählt haben und in ihm jetzt diesen Hoffnungsträger sehen. Die sind demoskopisch schwer einzufangen. Und dann ist es wohl auch in Florida beispielsweise so gewesen, dass man den Latinos dort, also der lateinamerikanischen Bevölkerung, nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die sind ja eher rechtslehnend, weil sie den harten Kurs der Republikaner gegenüber Kuba, gegenüber dem Regime in Havanna befürworten, und damit unterscheiden sie sich von Latinos in anderen Landesteilen im Wahlverhalten.
Wie ist denn bisher die Reaktion auf den Wahlausgang, den mutmaßlichen? Wir wissen ja noch nicht genau, wie es nun ausgeht letztendlich in den USA. Wir haben Trump angesprochen und Biden, aber da gibt es ja noch ein paar mehr.
Ja, Nail-Biting ist so ein Wort des Tages, also sich auf den Fingernägeln herumbeißen wie bei einem spannenden Krimi oder einfach nur die Luft anhalten. Es ist erstaunlich ruhig in der Zivilgesellschaft, muss man sagen. Die Leute halten tatsächlich den Atem an, warten aber ab, weil sie darauf vertrauen, dass das System eben doch nicht so betrugsanfällig ist, wie der Präsident sie glauben machen möchte. Das finde ich einigermaßen bewundernswert. Es ist ja auch nicht zu Ausschreitungen auf den Straßen gekommen oder Demonstrationen. Gestern Abend war hier in Washington eine Riesendemo mit 10.000 Teilnehmern angemeldet worden in der Nähe des Weißen Hauses, und es kamen dann ein paar hundert. Also im Moment wird dann der Ball noch flach gehalten, aber wer weiß, das könnte sich dann auch schlagartig ändern, wenn tatsächlich ein verlässliches Ergebnis auf dem Tisch liegt.
Wie lange wird sich das hinziehen?
Na, ich würde mal sagen, mindestens bis Freitag, denn Pennsylvania zum Beispiel, das ist ja einer der Staaten, an denen es jetzt ganz massiv hängt, da ist die Rechtslage ganz eindeutig. Da schreibt der Gesetzgeber vor, dass auch Briefwahlunterlagen 3 Tage noch, wenn sie den richtigen Poststempel, nämlich den Wahltag 3. November haben, mitgezählt werden müssen. Und da hat der Wahlleiter auch schon klargestellt, selbstverständlich hält man sich hier an Recht und Gesetz. Und wie Donald Trump das anfechten will mit irgendeiner Erfolgschance, ist im Moment schleierhaft. Also Freitag wäre vielleicht so ein Tipptermin von mir.
Unser Korrespondent Sebastian Hesse zum Stand der Dinge nach der US-Wahl gestern. Damit zu Kai Küstner nach Berlin. Wie wird der bisherige Stand der Wahl in Deutschland gesehen und wie Trumps Ankündigung, die weitere Auszählung von Briefwahlstimmen notfalls mit Hilfe des Supreme Courts stoppen zu wollen?
Als Trump das ankündigte, das war für mich so ein bisschen der Moment, als aus der allgemeinen Nervosität und Ungewissheit hier im politischen Berlin wirklich Alarmstimmung wurde. Von einer sehr explosiven Situation hat schnell Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gesprochen und wir haben den deutschen Außenminister Heiko Maas noch ans Telefon bekommen. Der spricht von einem mehr als ungewöhnlichen Vorgang, so hat er das ausgedrückt und hat noch angefügt, es sei im Interesse der Vereinigten Staaten, dass jetzt irgendwann der Wahlkampf auch beendet ist und nicht fortgesetzt wird nach Schließungen der Wahllokale und ganz allgemein gesprochen, das gibt natürlich hier niemand so wirklich offen zu, aber ich glaube schon, dass allgemein auf diese Wahl blickend da genauso viele Nägel auch bei Politikern abgekaut wurden wie bei uns Beobachtern.
Trump hat sich ja bereits zum Wahlsieger erklärt, doch es ist noch gar nicht ausgemacht, dass er die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Es ist ja offenbar denkbar eng. Was würden 4 weitere Jahre Trump für Deutschland und das transatlantische Verhältnis bedeuten? Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat ja heute eingeräumt, dass die Bundesregierung dafür noch gar keinen Plan hat, weil sie zuletzt mit einem Wahlsieg Bidens gerechnet hat.
Röttgen hat auch gesagt, es könnte bedeuten, dass Donald Trump sozusagen noch entfesselter regiert und das könnte im Umkehrschluss heißen, dass der Atlantik eigentlich noch tiefer oder breiter wird, sich das transatlantische Verhältnis noch mehr verschlechtert. Es steht einfach eine Menge auf dem Spiel. Trump hat reihenweise ja Abkommen zertrümmert, die der Bundesregierung wichtig sind. Das Pariser Klimaabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran. Er hat Soldaten abgezogen aus Deutschland ohne Vorwarnung und als Strafaktion für die Bundesrepublik. Trump gilt ja auch als so eine Art Anti-Merkel, hat ihr öffentlich vorgeworfen, mit ihrer Flüchtlingspolitik Deutschland zu zerstören. Er hat Berlin auch genau 0-mal besucht während seiner 4 Amtsjahre. Das sagt eigentlich alles darüber aus, wo wir im deutsch-amerikanischen Verhältnis stehen und was jetzt eigentlich bei dieser Wahl auch auf dem Spiel steht, was das deutsch-amerikanische Verhältnis angeht.
Nochmal nachgefragt, die Bundesregierung habe keinen Plan B für den Fall, dass Trump tatsächlich wiedergewählt wird. Ist das nicht reichlich naiv?
Das kann schon sein, dass man sich da genauso wie vor 4 Jahren wieder zu sehr auf die ja für Biden sprechenden Umfragen verlassen hat. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass Trump ja der Auslöser dafür war, dass Merkel eines Tages gesagt hat, wir müssen unser Schicksal in Europa ein Stück weit selber in die eigenen Hände nehmen und dass die EU ja auch im Verteidigungsbereich zumindest versucht, handlungsfähiger zu werden. Das geht aus Sicht vieler nur in Trippelschritten voran, aber es geht ein bisschen voran. Aber klar, dass die Europäer damit jetzt weltpolitikfähig geworden sind, wie es Ex-Kommissionschef Juncker mal gefordert hatte, kann man aus meiner Sicht tatsächlich noch nicht sagen. Aber es ist natürlich auch schwierig, da einen Plan zu entwerfen für einen US-Präsidenten Donald Trump, der ja als eher unberechenbar gilt.
Apropos EU, Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft noch inne. Gibt es Reaktionen auf das Vorpreschen des slowenischen Präsidenten, der Trump ja bereits zum Wahlsieg gratuliert hat, obwohl das Ergebnis noch gar nicht vorliegt?
Es gibt eine sehr deutliche Reaktion von dem Transatlantikbeauftragten der Bundesregierung, Peter Bayer von der CDU. Der hat das als völlig bescheuert bezeichnet. Das waren seine klaren Worte an die Adresse Sloweniens. Und es zeigt aus meiner Sicht auch so ein bisschen, wie schwierig das wird, auch auf europäischer Ebene da handlungsfähig zu bleiben und vielleicht ein bisschen souveräner zu werden. Und es zeigt aus meiner Sicht auch, wie schwierig das ist und welche Diskussionen da auch auf europäischer Ebene noch bevorstehen, wenn man sagt, die EU soll handlungsfähiger werden. Das muss nämlich voraussetzen, dass man dann auch mit einer Stimme spricht. Und dieses frühe Twittern des slowenischen Regierungschefs, das spricht eben nicht dafür, dass die Europäer da immer einer Meinung sind, was das transatlantische Verhältnis angeht.
Soweit Kai Küstner. Angesichts einer möglichen Wiederwahl Trumps mehrten sich in Berlin und Brüssel heute die Stimmen, die auf ein starkes und geeintes Europa setzen und auf eine starke EU. Dass die EU das mit Blick auf die US-Wahl nicht ist, zeigt beispielhaft die erwähnte Reaktion des slowenischen Regierungschefs. Astrid Korall erzählt aus Brüssel mehr.
Obwohl in den USA noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, gab es in der EU schon erste Glückwünsche. Der rechtsnationale slowenische Regierungschef Janez Janša gratulierte US-Präsident Donald Trump über Twitter.
Es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner Donald Trump und Mike Pence für 4 weitere Jahre gewählt haben. Je mehr Verzögerungen und Leugnung von Fakten in den Mainstream-Medien, desto größer der Triumph für den Präsidenten.
Dabei wollte die EU doch vermeiden, nicht geschlossen dazustehen. Nun aber ist Janša, der als enger Verbündeter von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gilt, vorgeprescht. Der Sprecher der EU-Kommission, Erik Mamer, wollte das nicht direkt kommentieren, sagte aber, man warte ab, bis die Behörden in den USA das offizielle Ergebnis verkünden. Und das sollten alle machen.
Nous en tiendrons à ce qui sera proclamé officiellement par les autorités américaines compétentes et nous pensons que c'est ce que chacun devrait faire.
Die Spitzen der Brüsseler Institutionen hielten sich bislang mit Kommentaren zur Wahl in den USA zurück. Im Gegensatz zu Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Dass Donald Trump bereits den Wahlsieg für sich reklamiert hat und die weitere Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen lassen will, kritisierte der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange deutlich. Hier werde weiter Demokratie untergraben.
Und das hat ernsthafte Konsequenzen natürlich für das globale Miteinander. Die Handelsbeziehungen, die politischen Beziehungen, ja auf Recht und Vertrauen basierende Vereinbarungen wird es wesentlich schwieriger geben können mit so einem Präsidenten. Und ich hoffe sehr, dass Herr Trump damit nicht durchkommt.
Der Außenpolitik-Experte der Grünen, Reinhard Bütikofer, sprach von einem fundamentalen Angriff auf die Demokratie.
Die Zukunft der amerikanischen Demokratie liegt jetzt in den Händen des Supreme Court, dem der amerikanische Senat gerade eine sehr konservative Mehrheit verschafft hat. Meine Prognose ist trotzdem, der Supreme Court wird sich auf Trumps gefährliches Spiel nicht einlassen.
Viele im Europaparlament hatten auf einen klaren Wahlsieg Joe Bidens gehofft. Zwar ist der Tenor, dass auch mit ihm nicht alles anders werden würde und Meinungsverschiedenheiten etwa in der Handelspolitik bestehen blieben, aber die transatlantischen Beziehungen würden insgesamt besser, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit würden zurückkehren, der Ton ein anderer, so die Hoffnung. Unabhängig davon, wer nun neuer Präsident wird, fordern einige Abgeordnete aber auch, dass die EU ihre Lehren zieht, eigenständiger und selbstbewusster wird. Europa dürfe sich nicht mehr an der großen Schulter des amerikanischen Partners ausruhen, befand der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber von der CSU.
Gerade wenn es um die Souveränität in der digitalen Welt geht oder wenn es auch um militärische Unabhängigkeit geht, muss Europa eigenständig auftreten und Selbstbewusstsein entwickeln.
Und Moritz Körner von der FDP drückte es so aus. Europa muss erwachsen werden, insbesondere die Außenpolitik weiterentwickeln und geschlossener mit einer Stimme sprechen.
Wie schwierig das ist, zeigt aber auch der heutige Tag, wenn der slowenische Ministerpräsident Trump schon gratuliert. Mit einer Stimme muss Europa sprechen und gleichzeitig zeigt sich heute, wie schwierig das ist.
Abwarten, das war die Reaktion in den meisten Hauptstädten am heutigen Tag nach der US-Wahl, nicht nur in Brüssel. Auch in China, das sich mit den USA unter Amtsinhaber Trump einen erbitterten Handelsstreit geliefert hat, hielt sich die Führung in Peking mit Kommentaren zurück, berichtet Ruth Kirchner.
Beim Blick in die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, hat man den Eindruck, China interessiere sich gar nicht für die Präsidentschaftswahl in den USA. In der Online-Ausgabe findet der noch offene Ausgang der Wahl nur unter ferner Liefen statt. Eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping zum 14. Fünfjahresplan dominiert die Schlagzeilen. Auch Außenamtssprecher Wang Wenbin ist in der täglichen Pressekonferenz kurz angebunden. Die US-Wahlen sind eine interne Angelegenheit, sagt Wang. China habe dazu keine Position. Das offizielle China hält sich bedeckt. Klar ist, unter Donald Trump ist das chinesisch-amerikanische Verhältnis in den letzten 4 Jahren auf einen Tiefpunkt gesunken. Längst geht es nicht mehr nur um Handels- und Zollstreitigkeiten, sondern um mehr. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird, glaubt in China niemand so richtig, egal wer im Weißen Haus regiert. In den stark zensierten sozialen Medien heißt es heute, egal wer gewinnt in der US-Politik gegenüber China, werde es keine großen Änderungen geben. China müsse vorbereitet sein auf harte Auseinandersetzungen, so ein Kommentar. Und es wird gefeixt über die USA und die Demokratie, und zwar schon seit Tagen. Die US-Wahlen hätten dem globalen Kampf gegen die Corona-Pandemie geschadet, heißt es in der Huangqiao Shibao der Global Times. Die Epidemiebekämpfung in den USA und die Wahlen seien ein extrem schlechtes Vorbild für die Welt. Ob nun Trump oder Biden für China besser wäre, darüber gehen die Meinungen auseinander. Trotz der antichinesischen Rhetorik von Trump wäre eine zweite Amtszeit des Republikaners gar nicht so schlecht für China, glauben einige Analysten. Das würde China mehr Zeit geben, international zur Großmacht heranzuwachsen.
Auch in Moskau gab es heute noch keine offizielle Stellungnahme zur US-Wahl. Für die russische Regierung war der heutige Nationalfeiertag wichtiger. Ein Tag, an dem der Kreml die Einheit des eigenen Volkes ganz oben auf die politische Agenda setzt. Aus Moskau, Stefan Lack.
Politiker aus Russland reagieren teils zurückhaltend, teils kritisch auf den bisherigen Verlauf der US-Präsidentschaftswahl. Von Präsident Putin und Außenminister Lavrov gab es bislang keinen Kommentar zur Abstimmung und dazu, dass sich Donald Trump schon vor dem Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt hat. Leonid Slutsky, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss der Duma, dem russischen Parlament, wies in einem Kommentar auf Facebook darauf hin, dass die so wörtlich Show der US-Präsidentschaftswahl noch nicht beendet sei, auch wenn Trump einen Stopp der Stimmauszählung gefordert habe. Schließlich sei auch Biden überzeugt davon, ins Weiße Haus einzuziehen. Die Situation sei unvorhersehbar. Die Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses könne sich noch lange hinziehen. Für die russisch-amerikanischen Beziehungen sei es aber am Ende egal, wer der nächste US-Präsident werde. In jedem Fall würde auch in Zukunft immer wieder die antirussische Karte gespielt, während Russland an der Normalisierung der Beziehung zwischen beiden Ländern arbeite, so Slutsky. Der Chef der kommunistischen Partei, Gennady Zyuganov, geht von langen juristischen Auseinandersetzungen zwischen den Lagern Trump und Biden aus. Beide würden so den Kampf gegeneinander fortsetzen. Vom schlechtesten aller denkbaren Ergebnisse spricht der Vorsitzende im Duma-Ausschuss für Bildung und Wissenschaft, Vjatcheslav Nikonow. Schon jetzt sei klar, dass die Hälfte der Bevölkerung das Ergebnis als nicht legitim betrachte. Eine Polarisierung in Bezug auf die Werte habe es bereits gegeben. Die Kompromissbereitschaft sei gleich null. Zudem hätten viele US-Bürger Waffen im Schrank. Sarkastisch meinte Nikonow, man solle sich jetzt sehr viel Popcorn besorgen und zuschauen, was passieren wird.
Dieter Reeg schildert nun noch vom Börsenplatz Frankfurt aus die Reaktionen der Anleger und Analysten auf die US-Wahl und den Stand der Auszählungen.
Ein lange offenes Wahlergebnis gepaart mit rechtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Briefwahlergebnisse. Für Ulrich Kater von der Dicker Bank eine mehr als abschreckende Vorstellung.
Das ist das Horrorszenario für die Aktienmärkte. Nach den ersten Eindrücken nach der Wahl sieht es nicht danach aus, aber wir müssen in der Tat warten, bis die Auszählungsvorgänge abgeschlossen sind.
Klar ist jedoch schon jetzt, dass Amtsinhaber Trump wesentlich besser abgeschnitten hat, als von den Demoskopen vorausgesagt. Ulrich Kater sieht den Grund dafür in Umfragen, die mit Blick auf die Bundesstaaten weit weniger aussagekräftig als mit Blick auf den Gesamtstaat sind.
Da mag es hinkommen, dass Biden gut lag vor der Wahl, aber das Wahlsystem, was ja sehr stark die Bundesstaaten in den Mittelpunkt rückt, das sorgt dafür, dass die Wahl dann immer noch andere Ergebnisse hat, als die Demoskopen eben vorhersagen.
Wie auch immer das Ergebnis aussehen wird, für Robert Halver von der Baader Bank ist es wichtig, dass es ohne Rechtsstreitigkeiten ermittelt und anerkannt wird.
Von daher hoffen hier alle auf dem Börsenparkett, dass der Wähler entscheiden wird und das nicht so lange dauert. Unsicherheit heißt ja auch, in Amerika gibt es keine Konjunkturprogramme, keine Maßnahmen, um die Konjunktur weiter nach vorne zu bringen, was Amerika aber braucht.
Ulrich Kater ist jedoch sicher, dass beide möglichen Präsidenten ein weiteres Konjunkturpaket auf den Weg bringen werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Der Decker-Ökonom prognostiziert allerdings ein Tauziehen um die Höhe eines derartigen Programms.
Die Finanzmärkte hatten spekuliert, dass bei einem Wahlsieg von Joe Biden das Fiskalpaket noch wesentlich größer ausfallen könnte. Das würde mit einer Fortsetzung der Präsidentschaft Trumps nicht der Fall sein.
Carsten Pschesky von der ING-Bank ergänzt, dass es bei dem von der US-Wirtschaft erhofften Konjunkturprogramm nicht nur mit Blick auf den Umfang, sondern auch auf den Inhalt Unterschiede zwischen den beiden möglichen Präsidenten gibt.
Was man mit beiden erwarten könnte, ist ein Konjunkturpaket in den USA, das sich mehr richten wird auf Nachhaltigkeit, auf den Kampf gegen den Klimawandel und was auch offengestellt werden wird für zum Beispiel europäische, deutsche Investitionen. Also dass davon deutsche Unternehmen auch profitieren könnten, gäbe es so ein Investitionsprogramm unter Joe Biden.
Vom America First Präsidenten Donald Trump wäre ein derartiges Konjunkturprogramm auch in einer zweiten Amtszeit nicht zu erwarten.
Damit noch einmal nach Washington. Die Auszählung läuft und kann sich hinziehen. Und so lange ist unklar, ob Donald Trump im Amt bestätigt wurde oder der Wahlsieger doch Joe Biden heißt. Und unklar ist auch, was das jeweilige Szenario für Folgen hätte. Was also ist von dieser Wahl zu halten? Unser Washington-Korrespondent Arthur Landwehr kommentiert den Stand der Dinge.
Drei Erkenntnisse aus dieser Wahl halte ich für zentral. Erstens, haben sich die Menschen in den USA schon vor langer Zeit festgelegt, ob sie für oder gegen Donald Trump sind. Selbst mit den milliardenteuren Veranstaltungen und Werbespots ist es kaum gelungen, irgendjemanden von einer Seite auf die andere zu ziehen, geschweige denn ganze Bundesstaaten. Erfolg oder Misserfolg werden sich am Ende nur in minimalen Prozentpunkten messen lassen und die haben vor allem mit einem zu tun, nämlich wer die Nichtwähler von 2016 mobilisieren konnte. Zweitens, Joe Biden hat sich verkalkuliert und mit ihm ein großer Teil des liberalen, urbanen Amerika. Man kann auch sagen, dass Donald Trumps Bauchgefühl mal wieder recht hatte. Die Corona-Pandemie steht nicht oben auf der Liste der Themen, nach denen die Menschen ihren Präsidenten wählen. Sondern bei den Umfragen vor den Wahllokalen kam dies gerade mal auf Platz 3. Ganz oben, wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wer sorgt dafür, dass auch morgen noch Jobs da sind? Dass nicht alles zusammenbricht? It's the economy, stupid, war mal der geflügelte Satz aus dem Bill-Clinton-Wahlkampf. Und es gilt weiter, dass die Wirtschaft und damit das eigene Wohlergehen die eigentlichen Triebfedern sind. Und wenn Joe Biden etwas anderes versprochen hat, wird er wohl auch als möglicher Präsident das beherzigen müssen. Er wird eine neue, weniger radikale Linie zwischen Gesundheitsschutz und Schutz des Alltags der Menschen finden müssen. Die dritte Erkenntnis. Die Demoskopen waren besser, als es ihnen jetzt wieder einmal vorgeworfen wird. Wer genau beobachtet hat, konnte sehen, dass sich der Abstand zwischen Joe Biden und Donald Trump seit 2 Wochen tendenziell verkleinerte. Der Trend, dem amtierenden Präsidenten in die Hände spielte. In vielen Medien und politischen Analysen waren es aber weiterhin die Zahlen und Prognosen aus einer viel früheren Phase des Wahlkampfes, als es noch nach einem Erdrutschsieg für Joe Biden aussah, die immer wieder als Argument herhalten mussten. Es scheint, als hätten viele im liberalen Establishment, in der Politik und auch in den Medien diese Momentaufnahme für sich als gültig festgeschrieben. Vielleicht auch, weil sie so sehr dem Wunsch entsprach, weil sie bestätigte, dass es nicht anders sein kann, als dass die Wählerinnen und Wähler der USA diesen Spuk beenden. Aber wie gesagt, die Entwicklung war langsam, dafür aber stetig. Dass dann doch in der Nacht Überraschung und Enttäuschung bei den Demokraten das Bild beherrschten, zeigt, wie wenig offen Menschen für graduelle Entwicklungen sind. Recht hatten die Demoskopen auch mit der Vorhersage, dass die Briefwähler am Schluss ein scheinbares Ergebnis in sein Gegenteil verkehren könnten. Donald Trumps Sieg kann sich tatsächlich als nur scheinbar herausstellen, der Stimme um Stimme an Joe Biden fällt.
Arthur Landwehr kommentierte so viel zur US-Wahl. In Österreich laufen die Ermittlungen nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien, bei dem 4 Menschen getötet und weitere 22 verletzt wurden. Im Fokus steht die Frage, ob der Attentäter allein gehandelt hat und wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Österreichs Innenminister Nehammer räumte heute Fehler der Behörden ein, berichtet Clemens Fehrenkotter aus Wien.
Unter Hinweis auf einen Bericht von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, wonach der slowakische Geheimdienst im Sommer die österreichischen Behörden informiert habe, dass der mutmaßliche Attentäter Munition in der Slowakei habe erwerben wollen, sagte Nehammer zu Beginn einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, da sei einiges schiefgelaufen. Er beabsichtige, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen. Nehammer sagte, dass sein Amtsvorgänger, Ex-Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Zitat, zerstört habe. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen, die weiter auf Hochtouren liefen, sagte Nehammer, dass es sich bei den 14 erfolgten Festnahmen um Personen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters handle. Die Männer seien zwischen 18 und 28 Jahre alt und hätten, Zitat, Migrationshintergrund. Nach Auswertung aller Videoaufnahmen und der bisherigen Ermittlungen stehe für die Behörden fest, dass es sich um die Tat eines Einzelnen gehandelt habe.
Um mehr Wohnraum zu schaffen, hat die Bundesregierung heute das sogenannte Bauland-Mobilisierungsgesetz beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass Städte und Gemeinden die Besitzer freier Grundstücke leichter verpflichten können, die Flächen zu bebauen, und Mietwohnungen sollen schwerer in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Isabel Reifenrath.
Bauland soll schneller bebaut werden, Mietwohnungen sollen erhalten bleiben. Das sind die wichtigsten Ziele des neuen Gesetzes. Dafür bekommen die Kommunen mehr Rechte. Sie haben zum Beispiel künftig länger das Recht, ein frei gewordenes Grundstück zu kaufen. Verkaufen sie es weiter, können sie den Investoren vorschreiben, dass sie es innerhalb von 5 Jahren bebauen müssen. Und die Kommunen müssen den Verkauf von Mietwohnungen künftig genehmigen, wenn aus ihnen Eigentumswohnungen werden sollen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Barthol hat sich für diesen Umwandlungsschutz eingesetzt.
Es soll kein Verbot geben, sondern es soll einen besseren Schutz vor Umwandlung geben, und sozusagen die Möglichkeit, umzuwandeln, muss begrenzt werden, weil sie wird im Moment missbraucht.
Gelten soll das dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, zeitlich begrenzt für 5 Jahre.
Weil es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, und deswegen brauchen wir verbesserten Umwandlungsschutz, weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, den vorhandenen bezahlbaren Wohnraum überhaupt zu sichern, wie wollen wir eigentlich am Ende dann ausreichend neuen schaffen?
Im Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, steht, dass es Ausnahmen geben soll. Wenn die Wohnung nach dem Verkauf von Angehörigen genutzt werden soll, wenn 2/3 der Mieter selbst kaufen und auch wenn es mehrere Erben eines Hauses gibt. Die Linke, Karin Ley, hält das Gesetz deshalb für einen zahnlosen Tiger mit zu vielen Schlupflöchern. Kai Warnecke von Haus und Grund befürchtet, dass auch Privatpersonen es bald schwerer haben dürften, eine Eigentumswohnung zu finden.
Es ist davon auszugehen, dass weniger Eigentumswohnungen auf dem Markt angeboten werden. Das sind gerade die Wohnungen, die junge Familien in den letzten Jahren erwerben konnten. Das Baukindergeld ist beispielsweise zu 2/3 in Anspruch genommen worden, um gerade Eigentumswohnungen zu erwerben aus dem Bestand heraus.
Die Baulandkommission ist sehr zufrieden mit dem neuen Bauland-Mobilisierungsgesetz. Der Deutsche Mieterbund hält diese Bilanz für zu positiv. Das Ziel, dass innerhalb der Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden, hat die Bundesregierung jedenfalls verfehlt. 1,2 Millionen dürften es höchstens werden. Da kann man nur hoffen, dass das neue Gesetz besser wirkt als von vielen erwartet und mehr Baustellen und schließlich mehr Mietwohnungen schafft.
Bei den Corona-Infektionen hat das Robert-Koch-Institut heute für Deutschland 17.214 neue Fälle gemeldet. Im deutlich kleineren Italien lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen heute über 30.000. Die Regierung in Rom reagierte mit verschärften Corona-Regeln und schränkt die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger ab morgen ein, unter anderem mit nächtlichen Ausgangssperren. Jörg Seiselberg erzählt, was von morgen an gilt.
Die wichtigsten Änderungen: ab morgen gilt in ganz Italien eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Zusätzlich wird das Land in 3 Corona-Schutzzonen aufgeteilt. In rote, orangene und grüne Zonen, je nachdem wie hoch die Zahl der Covid-19-Infektionen in den jeweiligen Gebieten ist. In den roten Zonen dürfen die Menschen nur noch ihre Wohnung verlassen, wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen oder einen anderen triftigen Grund haben. Alle Restaurants und Bars werden hier geschlossen. Für Schüler ab der 7. Klasse gibt es Unterricht nur noch online. Welche Regionen ab morgen rote Zonen sein werden, entscheidet Gesundheitsminister Speranza in Absprache mit den Regionalverantwortlichen. Die höchsten Infektionszahlen haben die Regionen Lombardei und Piemont. Dort stecken derzeit 10 Covid-19-Infizierte mehr als 20 andere Menschen an. Auch Südtirol, Kalabrien und das Aostatal sollen nach Angaben der Zeitung Repubblica zu roten Zonen erklärt werden.
In der Fußball-Champions League stehen heute auch zwei deutsche Teams auf dem Platz. Borussia Dortmund spielt beim FC Brügge, RB Leipzig empfängt die Mannschaft von Paris Saint-Germain. Und das ist zugleich ein deutsch-deutsches Trainerduell mit Julian Nagelsmann beim RB Leipzig und Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain. Anpfiff ist um 21 Uhr. Michael Augustin blickt voraus.
Leipzig geht mit zwei Negativerlebnissen in die Partie gegen Paris Saint-Germain, mit einer 0:5 Niederlage vergangene Woche in der Champions League bei Manchester United und mit einem 0:1 am vergangenen Bundesliga-Wochenende gegen Mönchengladbach. Was außerdem gegen Leipzig spricht, beim letzten Duell vor 2,5 Monaten waren die Deutschen gegen PSG chancenlos. 0:3 hieß es damals im Halbfinale der Champions League. Was für Leipzig spricht, bei Paris fehlen die beiden Topstars. Neymar und Mbappé sind verletzt und deshalb in Frankreich geblieben. Borussia Dortmund muss auf seinen Abwehrchef verzichten. Der BVB ist ohne Mats Hummels zum Auswärtsspiel nach Brügge gereist. Die Angst vor dem Coronavirus ist mit nach Belgien geflogen. Um das Infektionsrisiko zu verringern, hat der BVB das Abschlusstraining nicht wie üblich im Stadion vor Ort, sondern zu Hause abgehalten. Direkt nach dem Schlusspfiff geht es zurück nach Dortmund.
So viel vom Sport. Wenn Sie über die US-Wahl mehr wissen wollen, schauen Sie auf unsere Internetseiten oder hören Sie uns weiter zu. Das war hier das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info.